Galater 3, Vers 1 bis 14. Uns hat ja die Heftigkeit des Redens von Paulus ja schon schockiert, wie er in diesem Brief mit Leuten kämpft, und sie wissen ja, was der Fehler dieser Leute waren. Sie würden es vielleicht sagen, ja, wenn die Galater über alle Stränge geschlagen hätten, wenn das Heuchler gewesen wäre, scheinheilige Blitze und sonstige Leute, die irgendwo lügen und die unlautere Geschäfte machen. Genau das war ja nicht bei den Galatern der Fall, sondern die Galater meinten es ungeheuer ernst. Sie wollten Gott dienen. Und ich kann immer wieder an das schöne Buch von Hans Brandburg erinnern, Kinderkrankheiten des Glaubens, dass es zu den Kinderkrankheiten gehört, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie nach der ersten Freude der Bekehrung in eine Gesetzlichkeit verfallen. Was ist das? Sie möchten mit einer ganz strengen Ordnung, möchten sie mit ganz vielen Verpflichtungen, möchten sie sich schützen und sagen, ich habe mir ganz genau auf dem Zettel aufgeschrieben, was ich jetzt alles machen muss. Und sie meinen, so könnten sie ihren Glauben retten. Die Gesetzlichkeit ist ein ganz großer Feind der Gemeinde Jesu. Und das kann man immer nur im Galaterbrief wieder lesen. Die Galater haben das jüdische Gesetz einführen wollen. Man kann da alles Mögliche einführen. Man kann Kulturordnungen einführen, dass man es an den Haaren und an den Hosen oder was weiß ich, an der Kleidung festmachen will, an der Musik, an vielen Dingen. Und man muss so aufpassen, dass man nicht an äußeren Ordnungen den Glauben an Jesus Christus festmacht. Und Sie selber haben schon sicher Ihre Begegnungen gehabt und Ihre Nöte auch mit dieser Gesetzlichkeit. Und deshalb redet Paulus so hart. Und jetzt Kapitel 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater. Er sagt, das ist so schlimm, die kapieren es nicht. Denen kannst du sagen, und wer in der Gesetzlichkeit gefangen ist, der ist so drin festgehalten, dass er es gar nicht mehr verstehen kann. Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Habakuk. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Ein ganz hartes Wort. Da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus. Und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Sie müssen immer dieses Bild haben. Diese Gemeinden in Galatien haben es ganz recht machen wollen. Sie haben gesorgt, dass überall im Gemeindeleben jetzt die biblischen alttestamentlichen Ordnungen wieder eingeführt wurden. Und sie haben gesagt, man muss da kämpfen, den jungen Leuten muss man klare Maßstäbe geben. Und jetzt sagt Paulus zuerst, es ist ein Irrweg, den ihr geht. Es ist ein Irrweg. Ihr seid unverständig. Ihr seid unverständig. Ihr habt keinen Durchblick. Ihr begreift es nicht. Warum nicht? Das Gesetz, Wenn da einer wirklich so lebt, und das ist etwa, wenn wir auch das sehen, wenn USA gibt solche Gruppen wie die am Haaren oder so, das ist eigentlich toll, wie die leben. Was uns ja fasziniert, das jüdische Volk, wie die mit einem Eifer das Gesetz bewahren. Aber Paulus sagt, wenn ihr Christen das als Vorbild für euch nehmt, seid ihr unverständig. Warum sind wir unverständlich? Was ist denn falsch dran? Wir freuen doch uns, wenn einer wenigstens wieder das Gesetz achtet, eine Ordnung hat. Wir sehen doch in unserer Welt überall, wie die Gesetzlosigkeit regiert. Und wie alles immer schlimmer wird. Die Autoritäten werden nicht mehr geachtet, die Familien zerfallen, die Gottlosigkeit schreitet vorwärts, der Nächste wird auf die Seite gelegt. Es ist doch schön, wenn man da noch drum kämpft. Warum ist das für gläubige Christen denn unverständlich? Es ist nur etwas, was gläubige Christen verstehen können. Paulus sagt, ihr habt nicht begriffen, wer der Feind ist. Und der Feind ist der Teufel, der Durcheinanderbringer. Den können Sie mit Gesetzesordnungen nicht im Schach halten. Der Versucher, der in Ihrem Leben das Böse anstiftet, den kriegen Sie mit anderen Maßstäben nicht hin. Und ich muss oft lachen, wie in Gemeinden dann probiert wird und sagt, jetzt müssen wir uns bloß Statuten geben und Lebensregeln. Wir hatten auch mit unserer Jugend mal große Diskussionen, als sie anfingen und sagten, jetzt schreiben wir einfach aus, jeder, der sich bekehrt, muss folgende Lebensregeln unterschreiben. Sie können damit den Teufel nicht ein Stückchen einschnüren und bannen. Das geht nicht, weil sie mit Gesetzesverordnungen ihn nicht lahmlegen. Er ist doch ein Spitzbube, er packt sie doch auf der anderen Seite wieder. Und darum ist es so unverständlich. Und das wäre ja toll, wenn man mit der Haartracht oder mit kulturellen Dingen oder was den Teufel irgendwie matt setzen könnte. Das kann man nicht. Oh, ihr unverständigen Galater. Alle Gesetzlichkeit hat überhaupt noch nie helfen können, dass die Gemeinde in der Vollmacht weiterkommt. Und darum ist der Paulus so dagegen. Man muss sehen, die Gesetzlichkeit ist für eine gläubige Jesusgemeinde Gift, wirkliches Gift. Und wir dürfen nicht uns dauernd bezaubern lassen, dass wir sagen, aber es ist doch besser als die Gottlosigkeit. Natürlich besser als Gottlosigkeit, aber es ist genauso falsch wie die Gottlosigkeit. Und das ist das Schlimme. Es ist unverständlich, weil es nicht für die Jesus-Nachfolge passt. Mit dem Gesetz kann man zwar einen Menschen etwas dressieren. Das stimmt. Man kann Leute eine Zeit lang so machen, dass sie vielleicht nicht mehr aufmucken, dass sie sich einfügen. Und sie selbst haben das ja oft erlebt in einer frommen Familientradition. Aber sie wissen, wie das viele Menschen sogar von Jesus abgestoßen hat, wenn sie in diese äußere, formelle, christliche Tradition eingebunden waren. Es hat keinen Wert. Oh, ihr unverständigen Galater, wenn ihr meint, ihr könnt das in den Formen des Gesetzes noch einmal probieren und auch das ganze jüdische Gesetz, und das kommt vielfach in der Bibel, hilft nicht, um das Böse auch nur ein Stück weit zu bannen. Und jetzt sagt er noch was anderes. Wer hat euch bezaubert? Ja, die sind verzaubert. Die glauben an diese Ordnungen und sagen, wenn wir die Ordnungen halten, dann können wir Gott mehr gefallen. Und wenn Sie das mal sehen, in gesetzlichen Gemeinden ist das ganz, ganz schlimm, dass die Leute selber mit einer tiefen Gläubigkeit an ihre Gesetzlichkeit glauben und mit einem Stolz auf die anderen runtergucken. Ja, wir sind ja nicht so verwältigt wie die anderen. Und das ist das Furchtbare, dass sie sich auch noch drin gefallen. Ich möchte jetzt mit Ihnen gar nicht über Beispiele von Menschen aus der Geschichte reden, was das oft für ein Kampf war, bis sich ein Martin Luther aus der Gesetzesstrenge der Orden der Mönchereie befreit hat. Ist doch faszinierend, was die Mönche tun. Das denke ich immer noch, wenn ich da heute Kloster besichtige, irgendwo da im Donautal, in Beuron oder was. Menschen stehen nachts, ich weiß nicht, dreimal auf und gehen in die kalte Kirche und singen ihre Lieder. Und trotzdem können sie in keinem Stück die Sünde in ihrem Leben durch die äußeren Ordnungen bannen. Das ist das Tragische. Hast du mal miterlebt, wie einer, auch der in unserem Bibeltraining war, ein junger Mann, der sich auch mit den Problemen seines Jugendlebens nicht fertig wurde, katholischer Mönch wurde. In der Hoffnung, mit diesem Weg nun, durch diesen Verzicht leben, hat eine gute Stellung bei Kodak gehabt, aber alles aufzugeben, um dann dorthin zu gehen und damit das heilige Leben zu gewinnen. Man kann es nicht. Man kann es nicht. Ich kann nicht das heilige Leben mir erkämpfen, indem ich mich den schlimmsten Kasteiungen unterwerfe. Dann wären tatsächlich die Fakire in Indien Heilige. Und das sind sie nicht. Und es sind auch alle, die diese großen leiblichen Übungen machen, wären uns weit überlegen, das sind sie nicht. Die leibliche Übung ist zu wenig nütze. Und das ist auch immer wieder zu überlegen, ob heute nicht wieder ein ganzer Wust von Dingen hereinkommt, wo man meint, mit diesen Arten könnte man das Leben der Gemeinde verbessern. Wer hat euch bezaubert? Man kann es auch anders übersetzen. Wer hat euch beschwatzt? Wer hat euch diesen Floh ins Ohr gesetzt? Wer hat euch denn so verrückt gemacht? Und da müssen Sie nochmal sehen, mit welcher Leidenschaft Paulus gegen die Gesetzlichkeit kämpft. Mit einem Willen, sich selbst zu kasteien, sein Leben rumzudrehen. Und was sitzt da daneben? Wer hat euch beschmatzt? Ihr habt doch Jesus am Kreuz erblickt. Und wie war das? Der dem Schächer neben sich alles gratis schenkt. Ja, aber so einfach kann man es ja nicht machen. Doch, so einfach hat es Jesus gemacht. Und wer das Reich Gottes annimmt wie der Schächer, der lebt die neue Ordnung. Der ist ein verwandelter Mensch. Und das bleibt die Ordnung Jesu. So hat Jesus Menschen in seine Nachfolge gerufen. Wir wollen deutlich sagen, dass man das Reich Gottes nicht nehmen darf mit einer billigen Gnade und dann meint man sei Christ. Das ist alles ganz klar. Aber da hat Paulus nur ein Heilmittel gehabt. Guckt den gekreuzigten Jesus an. Und wer ihn immer wieder anblickt und drüber nachsinnt, was Jesus für mich dargebracht hat, als er mein Leben für mich ließ, der kann immer weiter sündigen. Und das ist das, was uns treibt, die Sünde zu lassen und im neuen Leben zu wandeln. Wie könnt ihr eure gesetzlichen Ordnungen daneben stellen? Und ich glaube wirklich, selbst wenn ich heute allen Menschen sage, ihr müsst es euch zur Pflicht machen, sonntags in Gottesdienst zu gehen, es ist nichts so wirksam, wie wenn ich sage, aber Jesus wartet auf euch. Das ist das, was uns zieht. Und was in aller praktischen Nachfolge mich von der Sünde abhält, ist das Bild des gekreuzigten Jesus, der für mich starb. Von dem komme ich her. Oh, ihr Galater, warum seid ihr jetzt von Jesus weggegangen? Euch war doch Jesus vor die Augen gemalt, als er gekreuzigte. Es gibt doch gar nichts anderes, was er gepredigt hat, so hat er schon im ersten Kapitel gesagt. Ich habe euch doch gar nichts anderes gepredigt. Und wir müssen immer wieder auf den Punkt kommen, dass all unser Tun von dem bestimmt ist. Jesus hat sein Leben für mich gelassen. Und jetzt, darum lebe ich heute in seiner Nachfolge. Ganz anders. Und das treibt mich zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit, zur Liebe. Das ist das, was mich umändert. Wenn ich das so sage, weiß ich, dass das Ihnen auch sicher schockierend sein wird, aber so steht es im Wort Gottes drin, es ist gut, dass man es immer wieder hört. Oh, ihr Unverständigen Galater, wer hat denn euch bezaubert? Euch war doch Jesus Christus vor die Augen gemalt. Es ist eine teuflische Einflüsterung. Wenn man meint, man könne bloß, wenn man wolle, das kann man eben nicht. Und ich sehe am Kreuz, ich kann es nur aus der Gnade immer empfangen. Und das ist mein neues Leben, mit dem ich lebe. Und wenn ein Engel vom Himmel käme und würde euch was anderes predigen, es gibt kein anderes Evangelium. Es ist ja immer wieder so gut, dass auch im Neuen Testament und im Alten Testament so viele Beispiele drinstehen, dass selbst ein David mit aller Gesetzestreue, und der war wirklich ein König, der im Gesetz lebte, Gott nicht gehorsam sein konnte, sondern sein böses Herz war immer noch da, dass ihn in dem Augenblick der Versuchung in den Abgrund riss. Und wir kennen das selbst bei einem Petrus. Selbst bei einem Petrus, dass er, der doch so treu in der Nachfolge Jesu stand, es ist eindeutig, dass Jesus an Petrus Freude hat. Und sagt, Petrus, du bist der Mann, mit diesem Glauben kann man Gemeinde bauen. Und der ausgerechnet war der, der bei der Magd den Herrn verleugnete. Jeder von uns kann nur durch die Gnade selig werden und es gibt keinen größeren Heilstand. Sie kommen das ganze Leben nie weiter als bis unters Kreuz. Wenn ich das sage, werden Sie sich von vielen Leuten unterscheiden. Ich habe Christen getroffen, die sagen, nein, das war bei meiner Bekehrung, jetzt bin ich weiter. Jetzt habe ich meine verschiedenen Heilsstufen erreicht. Es gibt da Leute, die sagen, ich habe jetzt nicht mehr gesündigt. Ich halte es für eine ganz, ganz schlimme Betörung, für einen schlimmen Irrtum, der furchtbar ist. Dass es Leute gibt, die sagen, ich habe seit einem halben Jahr nicht mehr gesündigt. Nein, das gibt's nicht. Wir leben täglich von der Gnade Jesu und können ohne die Gnade nichts tun. Und die Gnade allein ist, die mich treibt. Jetzt wollen wir noch mal das Lied, sollten wir gerade singen, von John Newton, oh Gnade Gottes, wunderbar. Die Gnade, die mich erweckt hat. Und mit der Gnade will ich sterben. Und das hat der Hiller gesungen, mir ist Erbarmung widerfahren. Und das bleibt mein einziges Römen bis zum Sterben. Und es ist auch nicht irgendwo, dass dann andere vielleicht sagen, aber die waren doch mehr ein Vorbild oder so. Schön, wenn sie ein Vorbild sein können. Aber ihr eigenes Betrachten kann immer nur so sein, dass sie sagen, ich lebe täglich von der unverdienten Gnade Gottes. War so schön, wo wir mit unserer Großmutter in Kirchheim den 80. Geburtstag gefeiert haben, an den 50er Jahren. Und es war so ein schönes Fest, man hatte gerühmt, die Großmutter Busch von Hülden war ja so eine Frau, die so vielen Menschen zu besegnen war. Aber das war ihr wichtig, den Enkeln mitzugeben, ihre Erbarmung widerfahren. Das ist das, was ihr Leben zusammenhält. Ich lebe von der Güte des Gekreuzigten, der sein Leben für mich gelassen hat. Und das ist gar nicht wahr, dass die Christen bessere Leute sind und treuere Leute, sondern sie haben die Gnade begriffen. Und von der Gnade leben sie und die brauchen sie bis in ihre Todesstunde hinein. Das ist eben nicht wahr, dass man dann mit der Willenskraft das noch vollenden kann. Und als ob die Gnade nur für den Anfang wäre, für die Bekehrung. Und dann muss man mit seiner eigenen Willenskraft das fertig machen. Das stimmt eben nicht. Und gucken Sie es doch mal an. Und das ist so furchtbare gesetzliche Christen, die brechen ja auch irgendwann mal ein. Und diese furchtbare Tragik dann nachher anzusehen, wie viel dort zerbricht in dieser Gesetzlichkeit. Das hat gar keinen Wert, sondern diese Gnade wollen wir rühmen. Und die soll in allem aus unserem Leben immer wieder rauskommen. Das war Paulus wichtig. Dass ich unter euch nichts anderes wüsste, sagt er im Korintherbrief, als Jesus den Gekreuzigten. Das war sein Thema. Bittere Enttäuschungen warten auf uns, wenn wir uns blenden lassen. Ja, das ist ja immer wieder so. Ich bin ja schon erschrocken früher bei meiner Bezirksjugendarbeit im Schwarzwald, wenn dann einer unserer Mitarbeiter sagte, ja, mein Vater, der ist ungläubig und so, der ist immer dagegen, wenn er abends wieder weggefahren ist in unsere Bezirksbibelstunde. Aber jetzt hat er gesagt, boah, wenn ich dich angucke, dann bist du doch ein anderer geworden. Er sagt, fall doch auf den Trick nicht rein. Das ist doch eine Beschwatzung. Dein Vater ist doch nicht gläubig. Jetzt will er dir was ums Ohr schmieren, damit er, oder unter den Mund schmieren, damit er nicht drauf reinfällt. Das stimmt doch oft gar nicht. Sie wissen es doch auch, wie die Leute von uns reden. Heute reden sie so und morgen reden sie anders. Hören Sie doch nicht auf das. Sie sehen sich in den Augen Gottes und da sehen Sie sich mit allen Mängeln und Fehlern. Sie dürfen die Gnade annehmen und sich der Gnade freuen. Und die Gnade, die setzt etwas in Bewegung bei Ihnen. Da haben Sie gar keine Freude mehr am Bösen. Und das ist viel stärker als alle Gesetzesordnungen. Und das ist so wunderbar, dass wir nicht mehr aus irgendeinem Gesetzbuch leben, das man unterm Arm rumträgt und er blättert und sagt, wie verhalte ich mich in der Situation, soll ich da von der Gnade leben. Wir machen doch sicher alles falsch, auch im Umgang mit den Menschen und im Gespräch, aber ich lebe ja von der Gnade. Und ich kann dem Herrn nur sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich möchte es recht machen, jetzt leite mich mit deinem Geist. Und da sind wir beim zweiten dass hier vom Geist gesprochen wird. Wie habt ihr den Geist empfangen? Der Paulus spricht ja immer wieder davon, dass der Heilige Geist uns ganz besonders stark leitet. Auch im Galaterbrief, wir kommen in Galater 5 dann drin, Vers 16, das Leben im Geist, von der Frucht des Geistes. Der Heilige Geist kommt in unser Herz und erfüllt uns. Und nun wollen Sie einfach wissen, wie ist denn das mit dem Heiligen Geist? Das kann ich Ihnen gern sagen. Matthäus 12, Vers 44, wenn Sie es mal aufschlagen, ist eine der wichtigen Stellen, weil sie von Jesus selber stammt, über den Heiligen Geist. Matthäus 12, 44. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, das ist Bekehrung, er trennt sich von dieser Sünde, die in seinem Leben ist, so durchstreift er dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer und geschmückt, dann geht er hin und nimmt mit sich 7 andere böse Geister, die böser sind als er selbst, und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin, und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. So wird es auch mit diesem bösen Geschlecht gehen. Eine Reinigung genügt nicht. Ich brauche die Füllung mit dem Heiligen Geist. Wie kriege ich den Heiligen Geist? So wie Kinder ums Brot schreien. Herr, gib mir deinen Geist. Lass deinen Geist mich täglich treiben. Der Geist Gottes ist verheißen durch sein Wort, das er in uns gibt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Lukas 11. Ich darf ihn drum bitten, herrlich das Lied, du bist ein Geist der Freude, du bist ein Geist der Liebe im Pfingstlied. Die ganzen Pfingstlieder sind herrliche Lieder des Geistes. Komm, o komm, du Geist des Lebens. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. O heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Das ist wichtig. Christus kommt durch den Heiligen Geist und nimmt Wohnung in uns. Ich darf einfach das so nehmen, und da empfange ich den Heiligen Geist. Wie empfange ich denn? Wieder nicht durch irgendwelche Gesetzeswerke. Und das stimmt auch nicht. Es gibt im ganzen Neuen Testament auch nicht die Sache, dass der nur durch Handauflegung von bestimmten Evangelisten gegeben wird. Das steht nicht da, sondern durch den Glauben. Wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Durch die Predigt vom Glauben. Bibel, apostolisches Zeugnis. So kriegt man den Heiligen Geist. Durch die Predigt, beim Predigt hören. Ich darf das nehmen. Christus sagt, ich komme und wohne in dir. Christus lebt in mir, hatten wir letztes Mal. Christus lebt in mir. Durch den Geist nimmt er Wohnung. Und wie kriege ich das hin? Nicht, wenn ich dann sage, wenn ich mich bewährt habe, nicht dann, wenn ich etwa gewisse Monate dem Herrn treu gedient habe und nie gesündigt habe. Nein, sondern Jesus gibt ihn denen, die ihn darum bitten. Und spricht seinen Geist zu und gibt ihnen Fülle. Jesus, zum Beispiel Johannes 6 ist es, wenn da Durst, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist der Geist. Das sprach er von dem Geist, den er geben sollte. Kommt zu mir, ich gebe. Ohne den Geist Gottes können wir nichts. Ich brauche die Füllung durch den Geist Gottes. Und die Stelle, die Jesus sagt, ist mir so wichtig. Reinigung allein genügt. Ich brauche die Füllung durch den Geist. Und hier, wie empfange ich den Geist? Nicht durch irgendwelche Ordnungen, die ich mache, sondern allein durch die Predigt vom Glauben. So kriege ich. Geschenkt, gratis. Und das ist wunderbar. Da geschieht etwas Neues in meinem Leben. Und dieser Geist Gottes, der wirkt. Der lenkt meine Gedanken, der gibt mir Einblick, der gibt mir Verständnis, dass ich sein Wort verstehen kann. Ohne den Geist Gottes kann ich nicht einmal glauben. Ohne Geist Gottes kann ich mal Jesus verstehen. Und der Geist Gottes macht mir alles klar. Und den kriege ich ganz schlicht durch die Predigt vom Glauben. Was ist denn gemeint mit der Predigt vom Glauben? Das Wort, das Bibelwort, das ausgelegt wird, das verkündigte Wort, das zugesprochene Wort, Jesus Christus für dich in den Tod gegeben. Paulus hat das nochmal im Römerbrief sehr genau beschrieben, sagt, man kann nur zum Glauben kommen, wenn gepredigt wurde und gepredigt werden muss. Da ist nicht gemeint, dass das jetzt in der Kirche, auf der Kanzel sein, es kann im Hauskreis sein, das kann auch durch ein Buch geschehen, dass ihnen was zugesprochen wird. Aber es ist der Zuspruch des Wortes, durch den ich den Geist Gottes empfange. Und nun spricht er vom Fluch, das ist das Dritte. Seid ihr so unverständlich? Ihr habt angefangen im Geist. Die ersten Schritte des Glaubens waren geistgewirkte Dinge. Dass sie, diese Galater wussten, Jesus ist mein Heiland. So eine Wirkung des Geistes Gottes. Nun wollt ihr es denn im Fleisch vollenden? Das ist ja natürlich immer so. Die Gesetzlichkeit fängt immer an, dass ich sage, ja, bei der Bekehrung kann ich es nur aus Gnade empfangen. Aber dann muss man sich auch selber anstrengen. Warum? Vertrauen Sie auch immer wieder so stark der Willenskraft des Menschen. Sie müssen doch aus Ihrem eigenen Leben wissen, dass die Willenskraft des Menschen der schwächste Teil ist. Der stärkste Teil der Menschen motiviert ist die Gnade. Nicht so stark wie das. Und was nicht aus der Gnade geht, hat keinen Wert. Wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? Wollt ihr es nun mit eurem eigenen schwachen Ich fertig kriegen? Das gibt immer diese verkrampfte, verknüppelte Frömmigkeit. In dieser verkrampften, verknüppelten Frömmigkeit, da wissen Sie, da gibt es diese heuchlerische Art, da gibt es diese verdrängte Art, dass man es auch gar nicht mehr zugeben kann, wie die Sünde in mir wohnt, wie St. Paulus in einer Offenheit sagen konnte, ich weiß, in mir wohnt nichts Gutes. aber er hat die Gnade erlebt. Und die Gnade hat ihn frei gemacht. Und jetzt sagt er, es war vergeblich, wenn ihr es im Fleisch fertig machen wollt, wenn ihr selber erringen wollt, war es vergeblich, umsonst. Entweder ist es der Geist oder seid's ihr, aber nicht beides. Und wollt ihr's fertig machen durch eure Werke, dann ist es umsonst. Und dann war die Predigt vom Glauben umsonst. Und jetzt sagt er, wer mit dem Gesetz umgeht und wer sagt, das jüdische Reinheitsgesetz ist es, der muss das ganze Gesetz halten. Und dann darfst du dich auf den Weg begeben und darfst mit deinen Waschungen dein Herz reinigen. Es hat noch nie ein Mensch in dieser Welt fertiggebracht mit dem jüdischen Reinheitsgesetz, mit allen Mikwen-Waschungen und was alles die Juden machen, mit allen Beschneidungsriten, mit allem, die Sünde in seinem Leben in den Griff zu kriegen. Da kommen wir nächstes Mal drauf. Was war denn das Gesetz? Das Gesetz hat nur die Sünde markieren können. Aber das Gesetz war wirkungslos von Anfang an. Hat weder einen Mose zur Heiligkeit geführt, noch einen Josua, noch einen David. Heiligkeit gab es erst, wie Jesus Sünder geheiligt hat. Das war's. Die Gnade hat es gemacht. Und ihr wollt wieder zurück auf den alten Weg. Darum ist das Gesetz, auch das ganze jüdische Reinheitsgesetz, nicht mehr wirksam. Was heute unser sündiges Leben heiligen kann, das ist das Opfer Jesu. Er will uns heiligen durch und durch, dass unser ganz Leib, ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden und streift auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Alle anderen Riten bringen nichts weiter. Und er sagt, wenn ihr es wieder auf dem alten Weg machen wollt, dann müsst ihr das ganze Gesetz wieder machen und ihr werdet merken, ihr kommt gar nicht dorthin. Ihr bleibt unterwegs und ihr steht dann zum Schluss da, wo die ganzen Gläubigen des alten Bundes standen, dass sie merken, ich kann die Heiligkeit Gottes gar nicht leben. So wie die Israeliten vor dem Sinai aufschreien und sagen, das Gesetz ist zu groß. Das muss uns da auch mal bewusst werden, dass es eine Last war, die man gar nicht tragen kann. Und da sagt er, wenn ihr das leben wollt, dann müsst ihr den Fluch des Gesetzes leben. Vers 10, die aus den Werken des Gesetzes leben, die stehen unterm Fluch. Und die haben über sich die ganze Anklage, du hast es nicht gehalten, du bist untreu gewesen. Und das ist ja bei dem ganzen alttestamentlichen Reinheitsgesetz zum Beispiel, beim Heiligkeitsgesetz überall schon gewesen, dass das durchklingt, dass dieses alttestamentliche Gesetz deutlich macht, wir sind Schuldner vor Gott. Es treibt uns in die Arme des Heilandes Jesu. Das hat ja Luther in seiner genialen Art auch bei der Deutung des Gesetzes erkannt. Und hat gesagt, das ist die Aufgabe des Gesetzes, dass es uns in die Arme Jesu treibt. In dem wunderschönen Bild, das er gesagt hat, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, ist es wie wenn wir ein neues Kleid übergestreift bekommen, den Mantel seiner Gerechtigkeit. Aber jetzt gucken unten immer noch die Füße unterm Mantel vor. Und mit den Füßen tappen wir immer wieder durch den Schmutz dieser Welt. Und was machen wir jetzt? Wollen wir selber anfangen, die Füße zu reinigen? Nein, du musst die Füßlein unter den Mantel ziehen. Du musst die Heiligkeit Jesu drüber breiten. Das ist der einzige Weg. Nie, dass Paulus irgendwas leicht nimmt mit der Sünde, aber durch Jesus ist die Sünde am besten verurteilt, nicht durch das Gesetz. Durch Jesus ist das klarste Nein zu jeder Form des Kompromisses gesprochen. Und wir dürfen nicht mehr zurückfallen in den alten Fluch, sondern wir sollen frei werden. Jetzt das vierte, guck doch den Abraham mal an. Wie hat's denn der Abraham gemacht? Ihr meint immer, der Abraham wäre durch seine Frömmigkeit selig geworden. Stimmt nicht. Wir sehen ja bei Abraham sogar, wo Gott untreu war, als er gelogen hat mit der Sarah, als die Sarah selber im Zweifel war. Es gibt ja auch beim Abraham leider sehr viel menschliche Züge der Sünde und des Unglaubens. Aber er hat Gott vertraut, da war's. Und durch diesen Glauben hat er die Gerechtigkeit erlangt. Es war dem Luther so eine große Entdeckung, dass da schon im Alten Testament steht und dass schon der Habakuk sagt, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und dass der Paulus das natürlich sagt, ich kann doch mit all meinen Werken, in Römer 6, Römer 7, kann ich nicht die Heiligkeit erringen. Ich kann nur sie geschenkt, gratis annehmen und über mein Leben drüber breiten und dankbar sein, dass mir vergeben ist. Dieses Beispiel Abrahams muss uns doch prägen. Und das hat Paulus auch den Römern so deutlich gemacht. In Römer 4 ist doch auch das Beispiel Abrahams. Ein ganzes Kapitel lang gezeigt. Abraham ist der Zeuge des Glaubens. Und es gibt im ganzen Alten Bund niemanden, der uns den Weg gezeigt hat, dass man durch das Gesetz, durch die alle noch so strengen Gesetzesvorschriften selig werden kann. Sie müssen immer auseinanderhalten, das, was das Gesetz sagt, denken wir nur an die 10 Gebote, das bleibt natürlich. Das Ziel, dass wir kein falsches Zeugnis reden. Bloß wie erreiche ich das? Dadurch, dass Jesus mein Herz heiligt. Darum erreiche ich es. Wie kann ich keusch werden? Dadurch, dass Jesu Blut mich reinigt. Und das müssen Sie immer wieder merken, dass es auch in der Seelsorge ganz fatal ist, wenn wir sagen, jetzt musst du dich aber bemühen. Wenn zu Ihnen jemand kommt und sagt, ich werde mit meiner Unreinigkeit jetzt fertig, dann sagen Sie ihm doch nicht, bitte, jetzt musst du dagegen ankämpfen. Sie haben doch selber gemerkt, wenn man nämlich dagegen ankämpft, das können Ihnen die Psychologen prima erklären, je mehr Sie gegen die sündigen Neigungen Ihres Herzens ankämpfen, umso mehr verfallen Sie nämlich denen. Das ist ganz schlimm. Sie werden immer, auch etwa junge Leute, die mit all ihren Dingen nicht fertig werden, da geben wir ganz schlechten Rat. Verkünden Sie ihnen die Herrlichkeit der Gnade Jesu, wann erleben Sie etwas, gerade in der Jugendarbeit. Wie wunderbar das ist, wenn junge Menschen frei werden von allem, was sie bindet und prägt. Und wir müssen heute wieder diese herrliche, freie Stimme des Evangeliums predigen, die so viel bedeutet für unsere jungen Leute. Dora Rappard hat es in dem Lied ja so schön ausgedrückt. Man kann es eigentlich bloß immer in dem Lied fassen, Dora Rappard, die in Jerusalem geboren ist, beim Haus des Bischofs Kuppa, ihre Tochter. Wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Wie lang habe ich mühvoll gerungen? Ich habe gekämpft. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Das war die Erkenntnis der Erweckungsbewegung. Ich kann nicht mit Kampf und mit Training das runterkriegen. Und dass Sie heute Abend gekommen sind, finde ich so wichtig, dass Sie es bis in die Todesstunde festhalten. Das ist die Gnade, die mich frei gemacht hat. Nicht anders hat es Jesus dem Nikodemus erzählt. Er hat gesagt, Nikodemus, guckst du mal, wie war es denn damals in der Wüste, als diese Schlangen kamen? Und die Leute haben gesagt, wir müssen gegen die Schlangen kämpfen. Und sie haben gesagt, wenn die Schlangen weggekämpft sind, dann haben wir es geschafft. Und dann hat Mose gesagt, nein, blickt auf die eherne Schlange. Ja, aber wir können doch gar nicht blicken, wir müssen zuerst die Schlangen weg. Guck auf die eherne Schlange. Und wenn du dorthin blickst, dann gehen die Schlangen weg. Und zuerst wird der Glaube verlangt. Und das hat Jesus und Nikodemus erklärt. Erst wenn du blickst, blicke, blicke, blicke. Es war im Spörtchen seine Botschaft. Ihm als junger Menschen die größte Botschaft. Blicke dorthin, aller Weltenden. Seht dorthin, Jesaja 45. Blickt auf ihn, aller Welt enden, heißt im englischen Text. Jesaja 45. Blickt dorthin und dann werdet ihr es finden. Dann werdet ihr den Frieden haben. Und das war dem Paulus so wichtig. Es gibt heute auch leider in der Christenheit immer wieder andere Strömungen. Vielleicht meinen manche, das wäre ein Tick von uns. Dann lassen wir es gern bei dem Tick. Aber es ist ein biblischer, apostolischer Tick. Ein Tick, den Jesus gehabt hat, dass nur durch den Blick aufs Kreuz Jesu ich allen sündigen Versuchungen widerstehen kann. Und Sie können es durchaus probieren, wenn Sie in einer schwierigen Lage sind, von welcher Sache Sie auch verführt sind, und Sie blicken auf das Kreuz Jesu, und im selben Augenblick hat der Feind keine Macht mehr über Sie. Da kann der Satan mit allen Versuchungen kommen, mit allen Dämonen dieser Welt, er hat keine Macht, weil er im Kreuz Jesu entmachtet ist. Und auch in Ihnen, da können die schlimmsten Neigungen und Triebe sein. Sie können es nur so überwinden. Und ich kann auch keinen anderen Weg finden, wie ich über Ängste und Süchte siegen kann, als übers Kreuz Jesu und mich dort geborgen weiß, in all meiner Schwäche, wenn die Hände Jesu fallen lasse. Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Was heißt denn das? Von diesem Weg, wo ich verurteilt bin und mit all meiner Schuld dargestellt bin, da er zum Fluch wurde für uns. Er hat das für uns einmal dargestellt, hat das Opfer getragen. Mein verfallenes, dem Tod verfallenes Leben hat ans Kreuz gehängt und spricht mir den Frieden zu. Und ich darf das fassen. Die Gerechtigkeit kommt allein aus dem Glauben. So hoffe ich, dass es ein bisschen klarer geworden ist. Man kann ja immer bloß so Akzente wieder setzen, aber streichen Sie sich ein paar Sachen an, schreiben Sie sich noch ein paar Sachen auf, denn wir kommen nicht immer an den Punkt. Jetzt hat meine Frau noch ein Lied.